Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Heute früh habe ich die neue Hornbach-Baumarkt-Werbung auf dem Weg hierher gesehen. 98 Quadratmeter fließen, 100 Quadratmeter zu fließen. Probieren wir es halt. Und unten drunter steht, jedes Projekt, kein Projekt ohne Drama. Kein Projekt ohne Drama. Alle Handwerker wissen jetzt Bescheid, ja, kein Projekt ohne Drama. Aber wisst ihr was? Kein Tag ohne Drama. Keine Woche ohne Drama. Das ist die bittere Realität. Und wie du deinen Tag beginnst, ist entscheidend, wie dann der Tag läuft. Wie du mit diesem Drama oder mit diesem Problem, die definitiv kommen, umgehen wirst. Auf der Freizeit, da sind wir ja einmal auf diesen 3000 Meter Berg hoch und da gab es wir sind extra früh aufgestanden und alle haben ihren Frühstücksmüsli-Babs gegessen, so ein besonderer Brei, sehr nahrhaft. Ein Mädchen dachte, ach, ich esse einfach nur eine Nektarine. So, die ist bis zur ersten kleinen Anhöhe gekommen und ist dann aus den Latschen gekippt. Die konnte nicht mehr, die war hundeelend. Die musste fast die Tour abbrechen. Wie du deinen Tag beginnst, hat entscheidend damit zu tun, wie dann dein Tag läuft. Und Psalm 5 sagt uns Folgendes. Fang den Tag richtig an. Fang den Tag mit Gott an. Fang den Tag mit Gebet an. Psalm 5 ist nicht nur ein Morgengebet, sondern im Psalm 5, in diesem Morgengebet, hören wir diesen Aufruf, fang den Tag an. Fang ihn richtig an. Fang ihn mit Gott an. Deshalb lautet mein Thema heute über diesen Psalm, wie du am besten deinen Tag beginnst, damit du am Abend jubeln kannst. Lasst uns auf Psalm 5 hören, dem Vorsänger mit Flötenspiel, ein Psalm Davids. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen, höre auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner. Den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen, ebne deinen Weg vor mir. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges, ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen ein offenes Grab, mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, o Gott. Lass sie fallen durch ihre Anschläge. Verstoße sie um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Alle aber werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Und fröhlich werden sie sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Wie du am besten deinen Tag beginnst, damit du am Abend in diesen Jubel ausbrechen kannst. Mein erster Punkt lautet, starte mit Gebet. Und wisst ihr, es ist kein Privileg für Gott, dass wir uns früh Zeit nehmen und nochmal mit Gott reden. Es ist ein Privileg für uns, dass wir früh die Möglichkeit haben, mit Gott zu sprechen. Der Psalm macht uns bewusst, dass es ein Gnadengeschenk ist. Durch diese mehrmaligen Anrufungen an Gott, dass er uns erhören möge. Es ist nicht selbstverständlich. Herr, höre mich. Aber achtet darauf, wie sehr der Psalm diese persönliche Beziehung zu Gott betont. Vernimm meine Worte. Achte auf mein Seufzen. Höre die Stimme meines Flehens. Mein König und mein Gott, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. Wir beten nicht zu irgendeiner Macht da oben, die so irgendwie mit Gießkannenprinzip so eventuell dann den Segen ausgießt. In unserem Leben ist es meistens ja auch was ganz Besonderes, oder? Wenn wir einen Freund haben, mit dem wir eine Beziehung haben, die ehrlich ist, die offen ist, die intensiv ist, eine Beziehung zu einem anderen Menschen, wo wir über alles reden können, wo ich weiß, der kennt mich, der versteht mich, wo ich über meine Probleme offen reden kann, wo ich einfach im intensiven Austausch stehe, das ist selbst zwischen Freunden etwas Besonderes. Solche Freunde hat man nur selten. Das ist selbst in Ehen etwas Besonderes, weil selbst Ehepaare darum ringen, diese Beziehung zu haben. Wir brauchen sowas. Wie schön ist sowas zu haben? Und Gott kommt und sagt, mit mir sollst du sowas haben. Ich will diese Beziehung mit dir haben. Und zwar um deinetwegen. Du brauchst das. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott zur Stelle steht, schon ab früh an uns hört wie ein Vater auf sein Kind. Aber dank Jesu Opfer sollte es für uns selbstverständlich sein, dass wir es tun, jeden Morgen. In der Frühe, Herr, wirst du meine Stimme hören. Das dürfen wir wissen, das ist wieder diese Zuversicht, Gott wird mich hören. Und gleichzeitig sollte uns bewusst sein, Gott hört uns, nicht einfach so, sondern dafür musste Jesus Christus in diese Welt kommen. Dafür musste Jesus Christus ans Kreuz gehen und unsere Schuld tragen. Also beginne deinen Tag routinemäßig mit Gebet. Ja, wir merken das. Ne? Psalm 3, Morgengebet. Psalm 4, Abendgebet. Psalm 5, Morgengebet. Psalm 6, Abendgebet. Morgens und abends. Ihr Kinder, die ihr es gewohnt seid, dass eure Eltern zu euch kommen und sagen, so, jetzt betet ihr mal. Ne? Jetzt wollen wir noch beten. Hast du heute schon gebetet? Das ist Gottes Wort an euch. Ihr braucht keine Eltern, die euch immer sagen, jetzt betet doch mal. Das sollte eure Routine werden. Morgens und abends zu beten, mindestens. Wir sagen morgens, da bin ich zu müde, mittags, da habe ich keine Zeit, abends, da bin ich zu müde. Und so sieht dann unsere Routine aus. Also es sollte unsere Routine sein. Aber beginne dieses Gebet mit dieser Einstellung, mit diesem Bewusstsein der unverdienten Gnade Gottes. Ja, dieses zentrale Vers hier, das Zentrum im Psalm, das geht so los. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempelgewand in Ehrfurcht vor dir. Nicht so, oh ja, beten muss ich ja auch noch. Ah ja, müssen wir noch machen. Ne? Gott soll mal froh sein, dass ich noch zu ihm bete. Mit Ehrfurcht gewandt. Wir dürfen zu Gott kommen. Es soll unsere Routine sein. Es ist ein Privileg. Es ist Gnade. Wir dürfen diese persönliche Beziehung haben. Und das ist jetzt das, was der Psalm im Mittelteil deutlich macht. Wir haben es nötig. Wir brauchen das. Bei unserem Morgengebet geht es nicht nur so um Beziehungspflege. Wenn ich mit meinen Kindern früh rede und am Abend rede, dann mache ich das nicht nur, um die Beziehung zu meinen Kindern zu pflegen. Wenn ich nicht mit ihnen rede, ihnen nicht helfe, ja, wie soll dann der Tag laufen? Man muss das machen, damit wir überhaupt durch den Tag kommen. Wir brauchen diesen Tagesstart mit Gott, mit Gebet, mit dieser Ausrichtung auf Gott und auch mit der Ausrichtung auf das, was auf uns zukommt, nämlich die Herausforderungen, die Probleme. Und daraus schlussfolgern dann, dass wir wissen, wir sind abhängig von Gott. Wir brauchen das, damit wir durch den Tag kommen. Und diese beiden Punkte, dieses sei dir dieser Gefahr bewusst und sei dir deiner Abhängigkeit von Gott bewusst, die füllen dieses Zentrum des Psalms und die packe ich jetzt zusammen in den zweiten Punkt, erkenne die Gefahr. Also das erste war, starte mit Gebet und das zweite, erkenne die Gefahr. Wenn wir diesen Mittelteil lesen über die Feinde, über die Sünde, dann könnte man so beim ersten Hören sagen, ja, typisch Psalm, ne, das kennen wir, Psalm 4, Psalm 6, die sind ja alle so, ne, die bösen Feinde da, Herr, richte sie, ich aber der Gerechte, ich darf zu Gott kommen. Und weil David so ein gerechter Mann war, stellt er sich jetzt hin in Vers 4b und sagt, in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Also hier bin ich, Herr, sende mich. Ja, was gibt es heute zu tun? Aber so sicher sich David tatsächlich seines Heils ist, so sicher er sich geborgen weiß bei Gott, so sehr ist er sich seiner eigenen Unfähigkeit bewusst. Er braucht Gott. Dass Gott ihn auf diesen rechten Weg führt. Das ist hier im Zentrum wieder, ja, diese zentrale Bitte. In der Frühe werde ich, also wo er sagt, weise mir diesen Weg, ja. Leite mich auf deinem Weg. Also er fängt an, in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein, Ausschau halten. Leite mich heute, wie es dir wohlgefällt. Ich möchte dir zur Verfügung stehen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann kommt ein Denn, und das ist wichtig, denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Das Wörtchen Denn, das verbindet diese beiden Elemente. Es ist nicht so, ich stehe in der Frühe vor dir, naja, und die Bösen da. Ne? Nein, das verbindet diese beiden Teile. David betet dann natürlich im zweiten Teil, nach dem Zentrum, ab Vers 10, um Bewahrung vor den Feinden. Aber zunächst betet er um Bewahrung vor Sünde. Gott bewahre mich davor, dass ich sündige. Das ist wie im Vaterunser. Wir beten zuerst, führe uns nicht in Versuchung, bewahre mich vor der Sünde und dann erlöse uns von dem Bösen. Davids sehnlichster Wunsch, Davids großes Gebetsanliegen, das steht im Zentrum des Psalms, ebne deinen Weg vor mir. Er weiß, der Weg, den ich heute zu bestreiten habe, da sind so viele Steine, so viele Schlaglöcher, so viele Möglichkeiten, wo ich fallen werde, wo ich angegriffen werde, wo ich ohne Hilfe nicht durchkomme. Und eine Art und Weise, wie Gott uns vor solchen Sünden bewahren will, ist, dass er uns vor Sünde warnt. Das macht sich hier David bewusst in seinem Morgengebet. Wie sieht Gott, wie betrachtet Gott Sünde? Er verabscheut sie, er hasst Sünde, er hasst den Sünder und er wird ihn richten. Wir müssen uns der Gefahr der Sünde bewusst sein. Warum? Damit wir sie auch verabscheuen. Wir müssen Gottes Sichtweise einnehmen. Das ist wie diese Bilder, diese krassen Bilder auf den Zigarettenschachteln. Aber da steht eben nicht einfach nur im Kleingedruckten, übrigens, wer raucht, könnte krank werden, sondern da sind solche ekligen Bilder drauf. Wir sollen die Sichtweise eines schon Kranken bekommen. Wir sollen die Sichtweise eines Arztes bekommen. Aber dieser Psalm geht noch weiter. Er setzt noch da einen drauf. Er wird noch deutlicher, denn er lehrt sehr deutlich, dass Gott nicht nur Sünde hasst, oder sagen wir mal die Krankheit hasst oder so, ne, sondern den Sünder. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Gott hasst nicht nur, dass du Sünde tust, sondern Gott hasst, was Sünde aus dir macht. Gott hasst nicht nur, dass du Sünde tust, Gott hasst, was Sünde aus dir macht. Und da sagen wir doch, hey, das haben wir doch alle anders gelernt, oder? Wir haben gelernt, Gott hasst die Sünde, aber nicht den Sünder. Wenn wir versuchen, so die Schwierigkeiten des Evangeliums zu erklären, Gott hasst die Sünde, aber nicht den Sünder. Gott liebt dich. Haben wir doch so gelernt, oder? Aber das lässt sich nicht trennen. Sünde und Sünder. Wir lehren das so, wir wollen das so annehmen, weil wir den Sünder entschuldigen wollen. Er kann ja nichts dafür, dass er so ist. Er ist doch nur ein Opfer. Vom ungezogenen Kleinkind bis zum Schwerverbrecher, wir sind doch alle Opfer. Ja, die Sünde ist schlimm. Gott hasst die Sünde, aber nicht den Sünder. Dahinter steckt, du kannst ja nichts dafür. Und Gott sagt, doch, die Sünde steckt so tief in dir drin. Die Sünde, das bist du. Du sündigst nicht nur ab und zu halt mal, sondern dein Herz ist ein sündiges Herz. Das ist deine Grundeinstellung. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Du musst einem Kind nicht beibringen, egoistisch zu sein. Selbst Christen, die es sehr ernst meinen, drehen sich den lieben langen Tag meistens um sich selbst. Die können das fromm ausdrücken. Ich und meine stille Zeit, ich und mein Glauben, ich und meine Bibel, ich und wie komme ich mit einem guten Gefühl über Gott durch den Tag? Ich kann mich den lieben langen Tag auch ganz fromm um mich selbst drehen. Selbst Christen machen das. Wir machen das so. Denken immer nur an unser Wohl. Ja, an unser geistliches Wohl. Und haben keinen Blick für die um uns herum. Das ist unser Herz. Wisst ihr, da draußen sind schlimme Dinge, die uns wirklich negativ beeinflussen. Keine Frage. Aber der Mensch ist im tiefsten Herzen ein Egoist, einer, der sich um sich selbst dreht. Nicht die Ungläubigen, sondern die Gläubigen stehen dann in der Gefahr, Heuchler zu sein, falsch zu sein. Ja? Das sind die Gläubigen, die in dieser Gefahr stehen. Wir, die wir ansagen, ja, wir sind doch gläubig, wir wollen doch den guten Weg gehen. Und wie leben wir wirklich? Wie denken wir wirklich? Was steht hier? Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Die, die irgendwas sagen, was gar nicht stimmt. Die Falschen, ja, die Heuchler verabscheut der Herr. Über wen hören wir die schlimmsten Gerichtsworte von Jesus, aus Jesu Mund im Neuen Testament, über die Heuchler? Ein paar Psalmen später, da steht es so, Psalm 11, Vers 5, der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen, Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Gott schaut nicht auf das Leben und die Sünden der Menschen und drückt dann halt ein Auge zu. Gott wird den Sünder zur Rechenschaft ziehen und bestrafen. Er wird in seinem Zorn, der genau deinen Sünden entspricht, deiner Sündigkeit entspricht, er wird diesen Zorn dich spüren lassen, jeden Menschen spüren lassen. Und dieser Zorn Gottes, der ist unvorstellbar groß, weil die Heiligkeit Gottes unvorstellbar groß ist. Wollt ihr wissen, wie groß die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes ist? Unendlich groß. Das ist sein Wesen. Manche fragen dann natürlich, okay, das Gericht Gottes, ja, wo ist denn der Gott? Wo ist denn das Gericht Gottes? Wenn er so böse auf die bösen Menschen ist und die Welt ist doch voller böser Menschen, wo ist denn sein Gericht? Da kann doch jeder machen, was er will. Nicht-Christen, aber auch Christen werden locker im Umgang mit Sünde, weil sie keine direkten Folgen davon spüren. Ja? Das ist wie beim Rauchen. Du rauchst eine, spürst keine direkten Folgen oder irgendwelche anderen Sachen, die dir eigentlich nicht gut tun, aber spürst es ja nicht sofort. Übrigens, man darf auch Tabak genießen und Alkohol. Gott gibt uns viele gute Gaben zum Genuss. Die Frage ist eben, ob es uns gefangen nimmt. Nicht, dass jemand dann kommt, wenn ich meine Jahrespfeife rauche oder so. Die Bibel macht deutlich, es gibt zwei Arten von Gericht. Das eine ist das aktive Gericht, das andere ist das passive Gericht Gottes. Das aktive Gericht, das wird irgendwann am Ende der Zeit kommen. Irgendwann wird jeder vor Gott stehen und gerichtet werden für seine Worte, für seine Taten, für seine Einstellung, für seine Sünden. Es wird kommen. Aber es gibt auch dieses passive Gericht. Und das passive Gericht Gottes sieht so aus, dass er den Sünder laufen lässt. Dass er eben nicht mehr ihm mit irgendwelchen Gerichten direkt zeigt, du bist auf dem falschen Weg, sondern dass er ihn laufen lässt. Wie ein Vater, der versucht hat, 18 Jahre lang seinen Sohn zu erziehen, aber er war halsstarrig und dann lässt er ihn einfach ziehen. Dann sagt er, gut, dann musst du selber sehen. Das ist das passive Gericht Gottes. Das ist ein ganz, ganz hartes, ein ganz, ganz schlimmes Gericht. Denn wenn Gott dich einfach laufen lässt und du denkst, du, ja, wo ist denn Gott, wo ist denn das Gericht? Ja, klar. Dann kommt eine Sünde nach der anderen hinzu. Dieser Becher des Zornes Gottes, den füllst du jeden Tag mehr und am Ende musst du jeden Tropfen davon selber trinken. Vor ein paar Wochen habe ich gepredigt über, mitten im Sommer, über was für ein Thema? Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe. Gott ist dreieinig. Wie kommen wir jetzt, wie kriegen wir das zusammen? Gott ist Liebe. Ja, das stimmt. Aber wisst ihr was? Die Liebe Gottes bedeutet nicht, dass Gott ein Wesen voller Zärtlichkeit und Vergesslichkeit ist, so wie so ein Opa, ja, den seine Enkel und Kinder richtig nerven, aber irgendwann wird er es schon wieder vergessen und dann wird er denen das Erbe schon vermachen, damit sie ihre Schulden zahlen können und das Geld, das Erbe auch noch verprassen können. So ist Gott nicht. Die Liebe Gottes bedeutet nicht, dass er nicht mehr heilig ist. Das wäre keine wahre, echte Liebe. Gottes Liebe ist eine heilige Liebe. Wir haben also diese heilige, bedingungslose Liebe Gottes, aber wir haben gleichzeitig diesen gerechten, hellodernden Zorn Gottes über den Sünder. Was nun? Und Gott geht in seiner heiligen Liebe und in seiner heiligen Gerechtigkeit so weit, dass er seinen Sohn in die Welt sandte. Damit er diesen gerechten, heiligen Zorn Gottes ertragen sollte für uns. David betet hier, mein König und mein Gott, erhöre mich. Und damit unser König und Gott das erhören konnte, musste Jesus Christus selber Mensch werden, selber diese Schuld auf sich nehmen. Er musste ans Kreuz gehen, an unserer Stelle. Aber dieser Zorn Gottes über unsere Sünde war so groß, dass Jesus, als er kurz vor dem Kreuz stand im Garten Gethsemane, vor Angst fast gestorben ist. Da steht, er rang mit dem Tode. Er ist vor Angst fast gestorben. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Auf dem Boden kniete er nieder und warf sich da nieder und bat, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Weil es so hart ist, so grässlich ist. Aber dann hat er gebetet, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dieser Kelch des Zorns, das ist ein Bild aus dem Neuen Testament. Jeremia spricht davon. Er sagt, der Wein des Zorns, den alle Völker trinken müssen. Hesekiel spricht davon, Kelch des Grauens und Entsetzens. Der wird an mehreren Stellen erwähnt. Das heißt, wenn Jesus hier von diesem Kelch spricht, dann spricht er nicht nur vor diesem leiblichen Tod am Kreuz, vor dieser Folter, die vor ihm liegt. Er spricht tatsächlich von dem Zorn Gottes, den er dort tragen musste. Von dem Gericht Gottes über die Sünde. Und er hat es dort getragen. Und wenn du Jesus noch nicht so kennst, wenn Jesus noch nicht dein Heiland, dein Herr, dein König, dein Gott ist, dann kann ich dir sagen, ohne Jesus bist du in größter Gefahr. Ohne Jesus stehst du weiterhin unter dem Zorn Gottes. Und wenn du aus diesem Gefahrenbereich rauskommen willst, dann gibt es nur einen Weg. Du musst dich Gott zuwenden. Du musst Gottes Gnade suchen. Wo findet man Schutz? In einem tosenden, lodernden Waldbrand? Nur dort, wo der Wald schon verbrannt ist. Dort ist nichts Brennbares mehr. Dort kannst du Schutz finden. Der sicherste Ort der Welt ist dort, wo das Gericht bereits ergangen ist. Und das ist das Kreuz. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Das sagt Christus uns, das gilt dir. Aber wisst ihr, wie dieser Vers weitergeht? Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das gilt dir auch. Darum bekenne deine Schuld und vertraue auf Jesus. Glaube an ihn. Alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. So endet der Psalm. Werden ewiglich jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Wovor beschirmen? Beschirmen vor dem Gericht Gottes. Wenn du aber an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dann ist die Botschaft dieses Psalms deutlich. Verabscheue die Sünde, denn Gott verabscheut sie. Hasse die Sünde, denn Jesus musste dafür am Kreuz sterben und diese Qual ertragen. Wir müssen die Sünde ernst nehmen. Wir können nicht einfach in den Tag stolpern, das wird schon alles gut werden. Und darum müssen wir eben auch von Herzen beten, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit, ebne mir den Weg. Aber genauso beten wir in diesem Vers, weil wir die Gefahren von Sündern ernst nehmen müssen. Ja, das der erste Teil vor dem Zentrum des Psalms, da ging es mehr darum, dass ich die Gefahr der Sünde wahrnehme, der Versuchung. Jetzt geht es darum, ja, ich stehe auch vor vielen Gefahren von Sündern. Da sind Feinde da draußen. Und auch hier sind wir abhängig von Gott, dass er uns bewahrt. Der Teufel bekämpft die Gemeinde, die Kinder Gottes, auch in unserem Land. Wir brauchen nicht denken, ah ja, Deutschland ist ja so eine tolle Demokratie und ein Rechtsstaat und lauter sowas. Und deshalb macht der Teufel einen ganz großen Bogen um Deutschland. Ne, der sieht, ah ja, da habe ich keine Chance. Ne? Wenn ich mir das Grundgesetz angucke, gehe ich woanders hin. Gehe ich irgendwo zum Regime? Nein. Macht keinen Bogen um Deutschland. Hier, das geht auch weiter. Ja, nach dieser zentralen Bitte, ebne mir deinen Weg, ja, geht es auch wieder mit einem Denn weiter. Das zweite Denn. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges. Ihr Inneres ist voll Bosheit. Ihr Rachen ein offenes Grab. Mit ihrer Zunge heucheln sie. Es kann gut sein, dass du in deinem Umfeld jetzt nicht ständig irgendwelche Schmähungen hörst, Verleumdungen, dass Leute dir böse Worte sagen, weil du Christ bist. Es kann sogar sein, dass du, weil du so ein netter Typ bist und versuchst, ein guter Christ zu sein, deine Leute, deine Kollegen dich sehr schätzen und mögen. Ich hoffe, es ist so. Das ist auch nicht schlimm, wenn es so ist. Das ist gut so. Danke Gott dafür. Aber die Stimmung gegen Christen wird in unserem Land immer feindseliger und wir dürfen davon nicht die Augen verschließen. Schmähungen, Verleumdungen, böse Worte kommen von den Medien, kommen von den Parteien unseres Landes. Werden immer mehr als Gefahr hingestellt. Immer wieder, ihr könnt das mal im Internet googeln, ich habe das gemacht, wird dann die Frage gestellt, sind Christen, sind Evangelikale, sind diese Bibeltreuen gefährlich? Ganz viele Titelüberschriften sind mit Gefahr, gefährlich. Und die Antwort, die dann gegeben wird, ist natürlich, ja, die sind gegen die Menschenrechte, die sind gegen eine weltoffene, liberale Politik und so weiter. Ein Beispiel auf der Seite der Grünen, das ist immerhin eine der großen Parteien in unserem Land, da lesen wir unter der Überschrift, der christliche Fundamentalismus in Deutschland. Christliche Fundamentalisten auf einem Kreuzzug gegen die liberale Demokratie. So wie die Evangelikalen und die katholische Rechte das Christentum lebt, beinhaltet es massive politische Implikationen. Antifeminismus, Homophobie und ein traditionelles Familienbild prägen ihr Denken. Gefahr. Lesbische Frauen, Transpersonen und alle anderen, die nicht zur Zweigeschlechternorm passen, werden bekämpft. Die Ablehnung der Gleichberechtigung aller Geschlechter und Lebensformen sowie Wissenschaftsfeindlichkeit runden ihr Weltbild ab. Im Kampf für die Durchsetzung ihrer kruden Vorstellungen schrecken sie auch vor Psychoterror nicht zurück. Sie bezeichnen Homosexuelle pauschal als Verbrecher und Homosexualität als Degenerationsform der Gesellschaft. Verhöhnen den Holocaust, indem sie Schwangerschaftsabbrüche mit Menschheitsverbrechen gleichsetzen oder als Babycaust bezeichnen und stehen vor Arztpraxen und Krankenhäusern Spalier, um Frauen einzuschüchtern. Und so weiter. Das Internet ist übersät von solchen Artikeln. Die laufen in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und ich sage euch, diese Angriffe werden ihre Wirkung auf uns haben. Wie wir unseren Glauben leben, wie wir Zeugnis geben, wie wir als Christen in diesem Land auftreten. Diese Angriffe werden nicht einfach von uns abperlen. Die Menschen werden, auch wenn sie das jetzt nicht so direkt selber wissen oder befürworten, immer mehr mit so einem Blick auf uns schauen, oh weia, er weiß, wie schlimm die in Wirklichkeit sind. Heuchler. Sie tun so, als ob sie ganz nette Menschen sind, aber krude Vorstellung vom Leben. Und wisst ihr, Worte sind verletzend, Worte können zerstörerisch sein, das macht die Bibel immer wieder deutlich. Worte greifen uns an, es sind nur Worte, ja. Das sind Waffen. Und die können in uns was bewirken? Nicht nur Angst und Sorge, sondern genauso Wut und Zorn. Wie geht's euch, wenn ihr sowas lest? Da kommt nicht nur deine Sorge hoch. Da kommt Angst und Zorn und Wut hoch. Vielleicht sogar Verzweiflung. Aber müssen wir dann tatsächlich so beten, wie David es in Vers 11 macht? Sprich sie schuldig, oh Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge, verstoße sie um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Dürfen wir so beten? Müssen wir so beten? David flüchtet sich zu Gott. David greift nicht selbst zum Schwert. Er flüchtet sich zu Gott und übergibt die Sache ihm. Er sagt, es ist doch so, dass sie dich angreifen. Es ist doch deine Angelegenheit. Kümmere du dich darum. Und das dürfen wir auch tun. Wir können die Sache Gott übergeben. Es geht doch um dich. Aber trotzdem steht ja im Neuen Testament, wir sollen für unsere Feinde beten. Wir sollen unsere Feinde lieben, sagt Jesus. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Ich kann das euch jetzt nicht im Detail auslegen, das geht jetzt zu weit. Ich habe meine Predigt über Psalm 109 gehalten, ein Rachepsalm. Hört ihn euch gerne an. Lukas wird bald über Psalm 7 sprechen, da wird er auf die Thematik auch nochmal eingehen. Ich will es jetzt nur ganz kurz machen. Wir beten auch nach Jesu Worten, dein Reich komme. Und wenn wir bitten, dein Reich komme, dann bitten wir darum, dass mehr Menschen an Jesus glauben, dass sie umkehren, dass seine Herrschaft wächst, weil mehr Menschen wirklich ihm nachfolgen. Ja, wir beten aber auch, dass Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, als König und als Richter. Wir beten, gebiete dem Bösen Einhalt. Aber gerade weil wir das Gericht getrost Gott überlassen können, so wie das David hier macht, gerade weil Gott für Gerechtigkeit sorgen wird, brauchen wir nicht Rachegefühle, Hassgefühle in uns hochsteigen lassen. Oder wir können sie bekämpfen mit dieser klaren Ausrichtung, ja, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, es wird Gerechtigkeit kommen. Ich hatte mal einen Mann kennengelernt. Er hatte großes Interesse am Glauben. Er wollte eigentlich gerne glauben. Aber er hatte eine total zerbrochene Beziehung zu seinem Bruder. Sein Bruder hat ihm nach seiner Aussage ganz schlimmes Leid angetan. Den sehr, sehr verletzt. Natürlich ging es um Erbe und um all solche Sachen. Und er wusste, er hat mir gesagt, ich kann meinem Bruder nicht vergeben. Und er wusste, was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht zu Gott gehen und sagen, ich kann meinem Bruder nicht vergeben. Wie mache ich das? Sein Bruder lag dann auf dem Sterbebett. Krebs oder irgendwas. Und er konnte ihm nicht vergeben. Was mache ich jetzt? Ich kann doch nicht so tun, als ob das alles nicht passiert wäre. Und außerdem kommt er kein Stückchen auf mich zu und hat um Vergebung gebeten. Wie gehe ich jetzt damit um? Und ich habe gesagt, richtig, du kannst nicht so tun, als ob nichts passiert wäre. Aber was kannst du machen? Du kannst das alles Gott abgeben. Und wissen, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und weil das so ist, kannst du dann von Herzen für deinen Bruder beten, dass Gott ihn zur Umkehr führt. Und wenn Gott ihn zur Umkehr führt, wenn er zu Christus kommt, dann wird er die vollkommene Gerechtigkeit bekommen, die dort tatsächlich errungen wurde am Kreuz. Weil Christus dort die Strafe ganz und gar getragen hat. Die du auch bekommst, wenn du an Christus glaubst. Wir können das Gott überlassen. Und gerade deshalb dürfen wir dann für unsere Feinde beten. Und darum führen uns solche Verse wieder zum Kreuz. Vielleicht umgeht ihr diese Verse, diese Rachepsalmen, diese Racheverse. Sagt, wie soll ich das als Christ beten? Mir fällt das schon beim Lesen schwer. Wisst ihr was? Diese Verse führen uns immer wieder zum Kreuz, weil sie uns zeigen, dass Christus oder welches Gericht Christus für uns getragen hat. Und darum will ich jetzt nochmal auf diese zentrale Bitte eingehen. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne mir deinen Weg. Um meiner Feinde willen. Was heißt das eigentlich? Ich denke, ja, es heißt, beweise deinen Sieg über den Teufel, indem du mich bewahrst. Dass er kein Anrecht mehr hat auf mich. Entkräfte die Verleumdungen meiner Feinde, indem du ihre Lügen offenbar machst. Und sicherlich auch noch mehr, rechtfertige mich vor meinen Feinden, indem du mich vor Sünde bewahrst, dass ich nicht darauf eingehe, dass ich nicht mit Hass reagiere. Bewahre mich davor, rechtfertige mich vor meinen Feinden. Aber die Bibel macht darüber hinaus noch einen ziemlich genialen, einen erstaunlichen Zusammenhang deutlich. Gott soll das so machen. Gott soll mich erretten, Gott soll mich bewahren, damit nicht nur seine Feinde verstummen, sondern damit sie Gott erkennen. Damit sie Gottes Gnade erkennen. Das größte Zeichen der Macht Gottes ist nicht das Gericht über die Feinde, sondern das größte Zeichen der Macht Gottes ist die Rettung von Sündern. Der Teufel kommt ja und verklagt und sagt, das sind doch alle Sünder, ab in die Hölle mit ihnen. Und Gott sagt, ich kann sie retten. Und ich rette sie so, dass selbst die schlimmsten Feinde umkehren und Buße tun. Und ich werde ihr Herz verändern. So mächtig bin ich. Mächtiger als die Sünde. Und wenn Gott das macht, dann sollen die Heiden, dann sollen die Ungläubigen, dann sollen die Gottlosen erkennen, wie groß ist Gott. Hesekiel 36, Vers 23, so ein zentrales Kapitel im Propheten Hesekiel, wo es um das Heilen Christus geht und dass er uns die Sünde vergibt. Was steht dort? 36, Vers 23. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Ja, durch eure Sünden, weil ihr abgefallen seid von mir. Wie sollen die Leute über Gott denken? Tja, wenn das Gottes Volk ist, wie soll dieser Gott sein? Hier steht, und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euer steinernes Herz rausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde euch grundlegend verändern. Obwohl ihr das Gericht verdient, werde ich euch befreien und retten und so meine Macht vor aller Welt zeigen. Und das wird die Heidenvölker dazu führen, dass sie Gott erkennen. Und darum sagt Petrus dann in seinem Brief, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Das Gericht wird kommen und wir dürfen das nicht verschweigen. Wir dürfen solche Verse nicht ausklammern. Aber weil Christus das Gericht am Kreuz getragen hat, für alle, die an ihn glauben, dürfen wir in der Welt verkünden, Christus nimmt Sünder an. Es gibt eine Rettung aus Verlorenheit. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass er Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren. Für Gott gibt sich die Einteilung zwischen guten und bösen Menschen. Und dann kümmere ich mich um die Guten, die Gerechten und die Ungerechten. Alle sind ungerecht, alle sind Sünder, aber Gott rettet sie trotzdem. Und das führt uns zum dritten Punkt, zu der dritten Einstellung, die wir in unserem Morgengebet haben dürfen. Freue dich der Gnade. Freue dich der Gnade. Alle aber werden sich freuen, die auf dich vertrauen, Vers 12. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Durch Christus können wir unter Gottes Schutz stehen. Überleg doch mal, wie groß sind die Gefahren, denen wir jeden Tag begegnen. Auch wenn du denkst, ja, heute passiert doch eh nichts. Auch wenn du sagst, ich bin heute gut vorbereitet. Heute ist einfach nur Routine. Heute ist doch Gottesdienst. Heute ist doch Sonntag. Was soll da schon passieren? Denkt dir, der Teufel sagt, oh, heute ist ja Sonntag, da muss ich sie in Ruhe lassen. Nein. Der greift sie gerade dann an. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen Gewalten, gegen Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir müssen uns der Gefahren in der Welt bewusst sein, damit wir merken, wie abhängig wir von Gott sind. Aber wisst ihr was? Wir brauchen deshalb nicht wie so verscheuchte, verschreckte Tiere vor lauter Sorge und Angst durch den Tag stolpern, wie so ein empfindlicher Hund bei einem Gewitter. Der winselt dann, der bellt, der springt hin und her, der geht in gebückter Haltung, der klemmt die Rute ein, ja, der versteckt sich unter den Tisch, lauter solche Sachen. Völlig durch ist der. Und so müssen wir nicht sein. Dass wir uns der Gefahren bewusst sind, heißt nicht, dass wir in Angst und Sorge durch den Tag stolpern müssen. David beendet diesen Psalm mit der Gewissheit, dass er sich freuen kann, dass er jubeln wird, und zwar in Ewigkeit. Denn er weiß, Gott wird mich beschirmen. Gott umgibt mich mit Gnade wie mit einem Schild. Jesus sagt zu uns, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Letzten Sonntag, Psalm 4, da ging es um das Abendgebet. Wie können wir nach einem Tag voller Kummer und Hunger zu Gott beten? Könnt ihr euch noch erinnern? Das war das Erste. Freimütig. Demütig. Zuversichtlich. Und heute kommt dieses Morgengebet und das passt so wunderbar zusammen. Wie kannst du diesen Tag beginnen schon mit einem Gebet, dass du am Abend jubeln kannst, dass du am Abend wieder zu Gott gehen kannst in Dankbarkeit. Starte mit Gebet. Werde dir bewusst, wie herrlich es ist, dass du jeden Tag mit Gott anfangen kannst. Das Zweite, erkenne die Gefahr, die jeden Tag da lauert. Mach dir jeden Morgen bewusst, dass du ohne Gott nicht durch den Tag kommst. Und das Dritte, freue dich der Gnade. Du darfst wissen, Christus wird dich beschützen. Nicht, weil du das tolle, schöne Morgengebet gesprochen hast und dann alles richtig machst, sondern weil Christus deine Schuld auf sich genommen hat am Kreuz. Deshalb wird er dich beschützen. Amen. Und wir wollen antworten auf diesen Psalm mit einem Morgenlied. Ein Morgenlied, was eigentlich wunderbar ausdrückt, diese Gebetsanliegen dieses Psalms. Wir haben ja viele schöne Morgenlieder, Morgenchoräle. Und es ist herrlich, wenn man diese Choräle früh singen kann, wenn man sie auswendig kann. Wir singen Gott des Himmels und der Erden.